Muss ich nicht. Ah, wunderbar. Guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Zum Teil so richtig, ganz ohne irgendwas im Gesicht und manche auch anders. Man hat sich inzwischen dran gewöhnt. Und letzte Woche, unser Enkel, das ein Viertel. Und da kam eine Mitarbeiterin vom Kindergottesdienst, da ist er ja noch nicht drin, und hat ihn so angeguckt. Und er sie. Und dann sagt sie: Ich mach mal die Maske runter, dass du keine Angst vor mir haben muss. Da dachte ich, oh Mann, der kennt nichts anderes. Der ist ein Viertel, der kennt nur Corona, der kennt nur Menschen aus der eigenen Familie mit Masken. Das ist für den gar kein Problem mehr. Ja, wir haben ein spannendes, ich mache mal einen Stahl runter, jetzt nur zu warm hier. Wir haben ein spannendes Thema und mancher, ich weiß nicht, wer das vorher schon wusste. Und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, oh, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gar nicht gekommen. Wer hört schon gern zu so einem Thema, was gibt uns Hoffnung im Leid? Wer redet da schon gern drüber? Vielleicht am ehesten noch solche, die wenig Leid erlebt haben in ihrem Leben, die noch relativ unbefangen da drauf losgehen können. Aber ich möchte schon sehr persönlich machen für mich, für euch auch dieses Thema Begegnung mit Leid. Wahrscheinlich, als ihr vorher das Thema gehört habt und Zeit gehabt zum Nachdenken inzwischen, habt ihr vielleicht schon irgendwas vor Augen gehabt, was ihr so erlebt habt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Und das hat ja nun wirklich gar nicht nur mit Corona zu tun. Bei manchen schon, bei manchen nicht. Wo bin ich Leid begegnet? Hab mal so überlegt für mich, ganz stark in meinem ersten Beruf, ganz konzentriert als Krankenpfleger auf Intensivstationen, das sind ja die Bilder, die man heute sieht. Und da kann ich mich so auch nach so langer Zeit noch gut reinversetzen, was es heißt, beatmete Patienten zu haben, was es heißt, dass Menschen sterben. Also das ist mir sehr schnell eingefallen dazu. Dann ist mir eingefallen eine andere Tätigkeit vom Gemeindedienst, die verfolgte Gemeinde, war ja vorher die Einladung, wo ich unterwegs war in Osteuropa, in vielen Gemeinden viele Christen getroffen habe, die Angst hatten vor Arbeitslager, die aufpassen mussten, und andere, die wirklich auch Verfolgung erlebt haben und einen wieder weggeschickt haben, und wo die Frauen zu Hause waren mit den Kindern und die Männer in Arbeitslagern wussten nicht, wann sie wieder heimkommen oder ob sie wieder heimkommen. Wo habe ich noch Leid erlebt? Natürlich auch in der Gemeindearbeit. Da ist man ja so mittendrin im Leben von vielen und erlebt da Auf und Abs von Leid. Und ich meine da nicht nur Krankheit und Tod, sondern auch Trennung und was alles andere gibt. Und ich habe ja über viele Jahre gepredigt und auch erlebt, Gott ist wie ein Fels. Das ist ja so schön, da gibt es so tolle Psalmen, Gott ist wie ein Fels und er wird nicht wanken und Gott ist immer bei uns, er wird uns nicht verlassen noch versäumen und so weiter. Und wenn du dann erlebst, ich bin froh, dass es schon lange her ist, sonst könnte ich jetzt gar nicht so einfach darüber reden. Ist jetzt noch nicht einfach, aber ich musste dann erleben, wie über Wochen, und manche haben das so ein bisschen miterlebt von euch auch, über Wochen angefangen hat, der Boden unter meinen Füßen zu wanken. Und diese biblische Zusage, Gott ist wie ein Felsen, da stehst du fest drauf, plötzlich für mich ganz stark ins Wanken kam. Und ich habe nicht verstanden, was da mit mir passiert. Ganz kurz erzählt, ich hatte vor vielen Jahren ein Burnout mit Erschöpfungsdepression. Und das Dilemma für mich war, dass ich nicht gemerkt habe, wie ich da reingerutscht bin. Ich habe es nicht gemerkt. Wir hatten, da noch in der Gemeinde in Hochstetten, viel zu tun. Wir haben umgebaut, neues Gemeindezentrum gebaut. Wir waren kurz vor der Einweihung und dann war ich in der Bibelstunde hier in Berghausen in der Nachbarschaft und ich konnte nicht mehr reden. Ich musste raus, lag plötzlich auf dem Fußboden, Kranken-Notarztwagen, Krankenhaus hier, Speyer-Diak und so weiter und so fort. Die ganze Geschichte. Und dann hat man erst gemerkt, es ist ein Burnout mit Erschöpfungsdepression. Und ich fand mich wieder reingerutscht über Monate, ohne es wahrzunehmen, in einer Lebensphase, wo alles dunkel war, einsam, haltlos, ganz wörtlich haltlos, Drehschwind, du liegst und du meinst, es geht immer weiter nach unten und du hast keine Chance, es aufzuhalten. Du bist hilflos wie ein Baby und du bist auch ein Stück hoffnungslos, weil du nicht weißt, wie lange geht es noch. Und du bist menschenscheu und du schämst dich und denkst, wie kann dir das passieren als Christ, jahrelanger Christ, als Pastor, der für Gott, der dachte zumindest, er hat für Gott alles gegeben. Und ich habe mich wirklich so gefühlt, von Gott im Stich gelassen. Ich habe doch alles gegeben für ihn. Und dann der Gedanke, wie komme ich da wieder raus? Und wie komme ich da wieder raus? Was hilft? Und wann wird es wieder sein? Oder manchmal auch die Frage, komme ich da je wieder raus? Oder ist das nun mein Leben? Wenn ihr euch so eine Grube vorstellt, sagt man, glaube ich, auch manchmal, ich bin in ein Loch gefallen oder so. Ne? Das ist gerade von der Seele her auch, ich bin in ein Loch gefallen. Dieses Bild könnt ihr einfach mal so mitnehmen. Kennt ihr das? Egal, was jetzt der Grund ist dafür, irgendwo da unten zu sitzen und oben vielleicht noch ein bisschen Licht zu sehen oder gar nichts mehr zu sehen und nicht zu wissen, wie es weitergeht und was kommt. Vielleicht von Krankheit geplagt, vielleicht auch von Menschen enttäuscht und verlassen, ob das eine Trennung ist oder Trennung durch Tod oder von Sorgen einfach und schweren Sorgen umgetrieben und man sieht keinen Ausweg oder auch von Umständen, in denen ihr unterwegs seid oder wart, völlig entmutigt, weil ihr einfach kein Licht am Horizont seht. Man hat so das Gefühl, du bist vom Glück verlassen und von Gott auch, ne? Und das ist eine schlechte Kombination, beides zusammen. Und fragst dich, wann ist das endlich vorbei? Wird's wieder? Wirst du wieder lachen? Da findest du das, wenn andere lachen, findest du unmöglich. Denkst, wie können die lachen? Einfach, die wollen gar nichts Böses, ne? Das ist ja schön, wenn sich Leute freuen und lachen und du sitzt da und denkst, wie kann man nur? Das ist so weit weg von mir. Vielleicht kennt ihr das oder ihr seid auch mit einem anderen Menschen unterwegs gewesen oder unterwegs, der das so erlebt, mit dem vielleicht auch runtergestiegen in so ein Loch und versucht, ihn oder sie zu verstehen, vielleicht zu helfen. Was gibt uns Hoffnung im Leid? Ich lade die Betroffenen, und irgendwo sind wir alle mal betroffen, mehr oder weniger waren oder werden noch sein, einen mit mir einfach ein Stück Wegs zu gehen. Ich habe euch so eine Karte gegeben, da werde ich mich ab und zu drauf beziehen. Und da steht hinten auch ein Psalm drauf, Psalm 13. Ihr müsst es da gar nicht mitlesen, auch eine andere Übersetzung, die ich da drauf habe. Aber ich möchte euch einfach mal mitnehmen durch dieses Bild durch nachher und auch durch den Psalm. Und ich starte mit Psalm 13 mit den ersten drei Versen. Ich lese uns die mal vor. Ein Psalm von David. Und da merken wir, dass der Leid kennt in irgendeiner Form, dass er einfach im Alten Testament und auch im Neuen dann ganz viele Menschen findet, die das auch schon erlebt haben, drüber schreiben können. Auch der Psalm hier von David. Ach Herr, wie lange noch willst du mich etwa für immer vergessen? Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen, Tag aus, Tag ein, Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange darf mein Feind über mich triumphieren? Je nach Übersetzung drei- oder vierfache Frage, wie lange noch? Da merken wir, das Warten wird für David hier in diesem Psalm zu einer quälenden Anfechtung. Wie lange noch? Wann wird's endlich anders? Wann wird's endlich wieder besser? Wie lange noch? Dreifache Frage, immer wieder. Und wir erkennen hier bei ihm auch eine dreifache Not. Und da sind wir, denke ich, auch ganz schnell auch bei uns. Dreifache Not. Er hat die Not im Blick auf Gott. In seiner Beziehung zu Gott. Herr, wie lange noch? Er spricht ihn an. Wie lange noch willst du mich vergessen? Er fühlt sich von Gott vergessen. Also diese Schiene, die bis jetzt funktioniert hat, diese Verbindung Gott und David oder Gott und du oder ich, die ist plötzlich gestört, die ist unterbrochen. Herr, wie lange noch willst du mich etwa für immer vergessen? Wie lange willst du dein Angesicht von mir verbergen? Die Gemeinschaft zu Gott, gerade jetzt, wo sie nötig, besonders nötig wäre, scheint gestört zu sein. David kann von Gott nichts mehr erkennen. Da ist kein Signal, dass doch da ist, so ein bisschen Trost oder ein Mensch oder sowas, gar nichts. Und er hat den Eindruck, Gott versteckt sich. Ich war ihm doch treu und er hat mir doch immer geholfen, aber er versteckt sich. Er ist im Moment einfach nicht mehr da. Also diese Beziehung zu Gott ist gestört. Und was ist noch seine Not? Natürlich er selber. Er ist von Sorgen umgetrieben. Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen, Tag aus, Tag ein, Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange? Seid ihr auch so Leute, die das kennen, von Sorgen umgetrieben zu sein? Also ich kenne das gut und immer noch. Ich kenne das gut, nachts wach zu liegen und an einem Thema, das muss jetzt nicht weltbedeutend sein oder heilswichtig oder sowas, das können kleine Dinge sein. Und da hake ich ein und dann treibt mich das um und kostet mir Schlaf. Ich dachte immer, das ist im Ruhestand besser, aber da hat man wieder andere Themen, als wenn man so im Dienst ist. Also man findet sich immer was. Man verändert sich nicht total dadurch, dass man im Ruhestand ist, aber eigentlich überhaupt nicht. Kaum. Die Inhalte werden vielleicht ein bisschen anders. Also von Sorge umgetrieben. Und wenn ich das meiner Frau morgens erzähle, Leni, dann sagt sie, das ist doch kein Problem, das ist doch nicht schlimm. Sie liegt neben mir und schläft wie ein Sack. Und ich drehe mich hin und her und dann morgen, boah, ja, was war denn? Ja, das und das. Ja, wo ist das Problem? Ich sage, ja, eigentlich denke ich auch, wo ist das Problem? Ne? Manchmal gewinnen Dinge so viel Bedeutung, die sie eigentlich gar nicht verdient haben. Aber da auszusteigen ist nicht einfach. Kennt das? Man schmiedet Pläne im Sorgen, Rettungspläne. Wie komme ich da raus? Wie kann ich die Dinge verändern? Und das ist Davids Situation auch. Das ist seine Not. Er sieht keinen Weg. Also Bezug zu Gott, Bezug zu sich selber ist in große Not und dann natürlich auch noch das, was von außen kommt. Er sieht sich vom Feind bedroht. Wie lange darf mein Feind über mich triumphieren? Das ist ja zunächst mal demütigend. Er schämt sich. Er ist gedemütigt. Er, der mit Gott unterwegs ist, muss erleben, dass der ohne Gott unterwegs ist oder halt vielleicht auch mit Gott unterwegs, aber gegen ihn ist, er muss erleben, dass der sich über ihn lustig macht. Kennt ihr Schadenfreude? So von der anderen Seite, das kann so was Bitteres sein. Mir geht's richtig mies, ne? Und andere sagen, oh, hab ich dir doch gleich gesagt, ne? Das kann man in unseren Zeiten durchaus auch mal erleben. Er macht sich über mich lustig, der Feind. Er fühlt sich bedroht von ihm. Wie mag es David dem zumute gewesen sein, jetzt im Blick auf unser Bild in so einer Situation? Wie waren seine Gefühle? Und das ist nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe in vielen Jahren jetzt, dass die Seele, die Kraft der Seele ist stärker als die Kraft des Körpers. Also wenn deine Seele nicht mehr will und sagt, stopp, ob das jetzt Panikattacken, Angst ist vor irgendwelchen engen Räumen oder was weiß ich, wenn die Seele blockiert und die Ampel auf Rot steht, dann geht es einfach nicht mehr. Also das ist das, was wir oft unterschätzen. Und deshalb denkt man vielleicht, ja, der ist nur psychisch ein bisschen angeschlagen. Aber ich habe lieber Rückenschmerzen oder sonst was als eine angeschlagene Seele. Das ist viel schwieriger. Weil Rückenschmerzen kann man sich ja noch massieren lassen oder so. Das andere ist schwer. Was gibt Hoffnung im Leid? Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Das ist ganz alt schon. Das hat unsere Tochter, die Rahel, gemalt. Damals war sie 18, heute ist sie 40 oder sowas, so ungefähr. Wir haben das hier, ich habe es auf der Karte euch auch das mitnehmen können. Wir gucken jetzt mal auf das innere Rechteck. Ich muss dazu sagen, die Rahel ist eine sehr sensible und als ich diesen Burnout hatte, das war so ein halbes Jahr, ging das auch mit dieser Erschöpfungsdepression, hat sich die nie geäußert. Nie. Obwohl sie aus unserer Sicht schon damals am meisten mitgelitten und mitgefühlt hat. Aber die hat nie was gesagt. Die konnte darüber nicht reden. Unsere Älteste, die ist so, die geht so aus sich raus, die war da voll dabei, aber sie konnte nicht. Und sie hat 1,5 Jahre gebraucht, bis sie mir dann irgendwann zum Geburtstag dieses Bild, das ist so eine Collage, also das ist nur eine Fotografie, hier geschenkt hat. Und sie hat da abgebildet, was sie erlebt hat bei mir. Und dieses Bild habe ich schon sehr oft verwendet, auch in der Seelsorge und denke ich schon, ist schon ganz vielen Leuten auch zum Segen geworden, diese Einsicht. Wir starten mal innen, im inneren Rechteck. Da sind ganz viele Dreiecke, schwarze und graue, dunkelgraue. Und die stehen so für die Schmerzen in diesem Leid, für das, was weh tut. Und die weisen hier in diesem Inneren alle so nach innen auf einen Punkt zu, auf eine Mitte. Das ist, ich habe das so als schwarzes Loch bezeichnet. Es verdichtet sich dieser Schmerz, diese Hoffnungslosigkeit, diese Einsamkeit verdichtet sich im Zentrum wie ein schwarzes Loch. Und so ein schwarzes Loch hat ja so eine Anziehungskraft wie so ein Staubsauger. Und deine ganzen Gedanken und alles, was du so hast, wird von dieser schwarzen Mitte angezogen. Und es ist ganz schwer, andere Dinge zu denken oder gar zu wollen. Das geht gar nicht. Diese Dreiecke stehen für das Kantige, für das Unangenehme, für das Schmerzhafte in so einer Leitsituation. Und die Versuche auszubrechen, zeitnah auszubrechen, die scheitern an dieser Grenze. Deshalb hat sie es auch Grenze genannt. Man ist da innen unterwegs. Wie lange, das ist sehr unterschiedlich, aber man kommt nicht ohne weiteres da wieder raus. Da ist eine Barriere. Hier, man sieht es deutlich, der Rahmen ist zwar ziemlich hell, aber eigentlich ist er dunkel. Was passiert da? Du bist mit deinem Leben auf einen sehr engen Bereich beschränkt. Sehr engen Bereich. Das war bei mir das Zimmer. Aus dem Haus gehen war ganz schwierig, nur in Begleitung und daheim auch nicht allein bleiben. Aber du bist völlig runtergefahren. Das ist so ähnlich. Der Vergleich ist vielleicht so blöd, ne? Aber beim Handy gibt es ja diesen Energiesparmodus. Also wenn du noch, wie viel hast, 5% oder was drauf hast oder 10, dann schaltet der alles ab, nur noch das Nötigste bleibt drauf, ne? Und so ist es auch mit unserem Körper und mit unserer Seele. Und ein Therapeut und ein Arzt hat mir damals gesagt, sind Sie Gott dankbar, dass das passiert ist, dass sie plötzlich nichts mehr machen konnten, körperlich, gar nichts mehr, kein Dienst mehr, nichts mehr, keine Predigt, keine Besuch, einfach gar nichts mehr, nur noch daheim. Was macht der Körper, was macht die Seele, was hat der Schöpfer da reingelegt? Es ist eine Sicherung durchgebrannt und dann geht's Licht aus. Und wenn die Sicherung nicht durchbrennt und es gibt trotzdem Kurzschluss, dann brennt die Bude, ne? Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Der Körper, es wird alles runtergefahren, weil es so eigentlich in einem lebendigen Koma unterwegs, wenn man das mal so nennen soll, und sagt, und das ist, so schützt die Natur, oder ich sage, so schützt Gott uns, dass wir uns nicht völlig, er sagte mir, sie hätten sich sonst völlig ruiniert. Also diese, in der Fachsprache, Agoraphobie, die Angst vor weiten Plätzen, ich bin einer, der hat Angst vor engen Räumen, immer noch, aber die Angst vor weiten Plätzen ist in so einer Situation was ganz Normales und ist ein Schutz. Einfach, du bist auf ganz weniges beschränkt, um wieder zu dir zu kommen, um wieder Energie zu sammeln und so weiter und so fort. Also, das ist ein Schutz und ich muss sagen, das bleibt einem in der Regel erhalten. Dazu nachher nochmal kurz was. Also, eingesperrt, ohne Kraft und Mut auszubrechen. Und David hat in dieser Situation dann Gott sein Leid geklagt. Ich habe das erste so die Klagezeit genannt, wo er einfach seine Not sagt, die er mit Gott hat, die er mit sich hat, die er mit seinem Feind hat. Und auf diese Klagezeit, lassen wir das Bild mal kurz, auf diese Klagezeit folgt bei ihm eine, ich nenne es mal, Bettelzeit, wo er bettelt. Ich finde es auch gebeten, klingt schöner, aber es ist ein richtiges Betteln. Schau doch her, dass wir antworte mir, Herr mein Gott, lass meine Augen in deinem Glanz leuchten, sonst wird mich der Tod in den Schlaf wiegen. Schau doch her. Ich finde das einfach so genial, ne? Da sitzt der David oder liegt, ich weiß nicht, schau doch her. Lass meine Augen in deinem Glanz leuchten. Antworte mir, mein Gott. Schau her, antworte mir. Was erkennen wir hier? David redet mit dem Gott, von dem er eigentlich einer, der versteckt sich, der ist nicht mehr da. Aber trotzdem ist seine Not so groß, dass er einfach schreit, schau her, also er rechnet doch, dass der allmächtige Gott ihn im Blick hat. Auch wenn er es nicht fühlt, auch wenn sein Verstand vielleicht dagegen spricht in dem Moment, aber doch rechnet er damit und er erwartet doch Antwort von Gott und möchte, dass er wieder froh wird, lass mich wieder froh werden. sonst wird mich der Tod in den Schlaf wiegen, nach meiner neueren Übersetzung, ihr habt noch ein bisschen andere, dass ich nicht zum Tod entschlafe, das ist auch die Übersetzung von der neuen Genfer. Also, David sagt, also jetzt bin ich darauf angewiesen, dass du mich anschaust, dass du nicht mehr wegschaust, dass ich es auch merke, dass ich von dir höre, dass du mir antwortest, sonst bin ich in Todesgefahr. Und das ist so eine Situation in diesem inneren Dreieck drin, dass der biologische Tod vielleicht noch ein bisschen weiter weg ist, der körperliche, aber die Seele ist so hoffnungslos und die Seele ist, das ist ein Ausdruck, den wir erkennen, lebensmüde. Lebensmüde. Das heißt nicht, ich habe jetzt keine Lust, morgen zur Arbeit zu gehen, das ist nicht lebensmüde, sondern ich sehe keinen Sinn mehr in diesem Leben. Ich mach Schluss und dann ist alles vorbei. Wer so denkt, den kann ich total gut verstehen. Dass man so tief runterkommen kann, dass man auch als Christ so redet. Ich möchte euch eine kurze Situation erzählen von mir. Ich könnte es auch von anderen erzählen. Ich habe dann in dieser Zeit ganz schlecht geschlafen, vorher schon und auch in dieser Zeit noch wenige Stunden nachts und immer Grübel und so weiter und so fort. Aufgestanden, versucht was zu lesen, konnte keine Nachrichten gucken, kein Fußballspiel, gar nichts gucken, gar nichts, aber ein bisschen was angucken, Bilder oder so. Da habe ich so ein dickes Buch, wo die von jedes Jahr so eine Chronologie, wo von jedem Jahr was Wichtiges drinsteht. Nachts um 3 oder ich weiß nicht, wie viel Uhr das war, ganz allein saß ich im Wohnzimmer und lese da was und da hat mich plötzlich was fasziniert. Und zwar von dem Bildhauer Lehmbruck habe ich Folgendes gelesen, dass er sich am 25. März 1919 an zunehmender Depression leidet, seinem Leben ein Ende setzte. Was kann da ermutigend sein dran? Es hat mich gepackt für wenige Augenblicke, denke genau, das ist die Lösung. Dann ist alles vorbei. Es kommt euch vielleicht ganz befremdend vor. Das war wirklich die einzige Situation, wo ich dachte, ja, das wäre das Beste. Ich hatte keine Schlaftabletten, ich habe nichts da gehabt, um mich jetzt mir das Leben zu nehmen. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, da ist ganz viel Hoffnung gekommen, Schluss zu machen und dann ist es vorbei. Dann ist dieses Leiden vorbei. Dann ist wieder weiß nicht was. Also, es kann auch Christen passieren, dass sie so lebensmüde sind, dass sie ihrem Leben ein Ende machen wollen. Und biologischer Tod ist verlockend an der Stelle. Und der soziale Tod, so habe ich es genannt, Anfeindung von anderen, bei David der Missachtung, Einsamkeit, und das kann uns ja genauso passieren. Das ist auch eine ganz große Gefahr. Und deshalb bettelt er Gott an, schau her und antworte mir, dass mich der Tod nicht in den Schlaf wiegt. In die Übersetzung schön, in den Schlaf wiegen, klingt eigentlich so positiv. Dann ist alles vorbei, dann kann ich alles vergessen. Das ist die Übersetzung von der Basisbibel, die ich jetzt da genommen habe. Mein Vers 5, Psalm 13. Sonst sagt mein Feind, ich habe ihn erledigt und meine Gegner können jubeln, weil ich ins Straucheln gekommen bin. Also er sagt, mein Feind, es kann doch nicht sein, dass mein Feind sich darüber freut, wenn das Böse siegt. Das kann doch nicht sein. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich weiß noch, wie wir in Hochstetten da bei uns in der Siedlung dann mit meiner Frau da unterwegs gelaufen bin. Mir ging es wirklich schlecht, konnte niemand angucken und so weiter. 5 Minuten, dann musste ich wieder ins Haus und bin rumgelaufen, so wie man eigentlich nicht rumlaufen will, und denke, boah, dann geht's aber echt schlecht. Und da waren dann der Nachbarn auch, die wussten, dass ich Pastor der Gemeinde bin und die fanden das alle nicht so besonders prickelnd und so, das mit dem Christsein. Und dann schleichst du so rum und schämst dich. Ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Aber das war die Situation. Da habe ich auch gedacht, Mensch, was denken die jetzt von mir? Natürlich erstmal von mir, aber auch von Gott, ne? Für den ich ja so großspurig eingetreten bin. Was soll mein Feind, sonst sagt mein Feind, ich habe ihn erledigt. Meine Gegner können jubeln, weil ich ins Straucheln gekommen bin. David hatte Feinde, die ihn umbringen wollten, die waren greifbar, die waren unterwegs mit Schwert und allem Möglichen. Was sind unsere Gegner? Ich nenne es mal nicht Feinde. Es kann Krankheit sein. Es kann Kummer sein. Es kann Trauer sein. Es kann Ungerechtigkeit sein. Es gibt endlos viele Dinge, die uns so viel Not machen können. Ich kenne eine Situation, wo ich mit Gott wirklich gerungen habe und gesagt, es kann nicht sein, dass die Ungerechtigkeit siegt. Es kann nicht sein. Das war jetzt nicht Leid im Sinne von Grube und Schwarz alles und so, aber es kann doch nicht sein, dass diese Sache nicht richtig gestellt werden kann in einer Gemeinde. Aber es war so. Also wir dürfen Gott um Hilfe betteln, beten, auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen, nicht sehen, nichts hören und nichts spüren. Unser Thema ist ja, was hilft im Leid oder was kann im Leid? Es gibt Hoffnung im Leid. Also bei David sehen wir, auch wenn wir nichts empfinden, nichts spüren, wir können mit Gott reden und er hört. Wann er antwortet, wie schnell es geht, das ist eine andere Frage. Schön ist zu sehen bei David, Vers 6, dass ein Stimmungsumschwung kommt, dass er von der Verzweiflung wieder ins Vertrauen kommt. Und das habe ich Jubelzeit genannt. Also schön von der Klagezeit zur Zeit des Bettelzeit zur Jubelzeit. Aber ich habe fest auf deine Güte vertraut, kann er hinterher sagen. Also hinterher, da war ein ganzer Prozess, da war er durch diese ganzen Geschichten. Jetzt lacht mein Herz vor Freude, weil du mir geholfen hast. Ich will ein Lied singen für den Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Die Klage geht über das Betteln, Bitten nach und nach über in Lob und Dank. Und das ist ein Prozess. Das ist mir ganz wichtig. Vielleicht kann das mal passieren, von einem Augenblick zum anderen, durch eine Erfahrung, durch eine Berührung, durch Gott, durch irgendwas. Aber es ist eher die Ausnahme. Wir kommen nicht von ganz innen da ganz schnell da raus. Also innerhalb von Minuten. Man wünscht sich das, dass jetzt jemand im Gottesdienst ist und der ist mit schweren Lasten hier angekommen, Leid, und dass wir dann sagen, und da gehst du raus und dann ist alles vorbei und du denkst da nicht mehr dran. Das wäre schön. Ne? Meistens ist es nicht so. Es kann mal so sein. Gott kann Wunder tun. Da wollen wir ihn nicht begrenzen. Aber meistens dauert es Tage, Wochen, Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Wir schauen mal in den mittleren Bereich, das Bild, in den äußeren Bereich um, in das zweitgrößte Dreieck vielleicht so, Rechteck, wo es der Hintergrund schon viel heller geworden ist, wo die Dreiecke nicht mehr so viele dunkle sind, auch schon so ein bisschen sich aufgelöst haben, nicht mehr nur in eine Richtung weisen, schon auch nach innen noch, aber auch schon noch schmerzhaft, aber es ist einfach ein bisschen diffuser und zieht nicht alles mehr so Richtung dieses schwarze Loch. Man merkt, das Dunkel löst sich etwas auf. Und gelbe Kreise überdecken zum Teil die Dreiecke. Das ist jetzt hier ein bisschen verbleicht mit meinem Original. Hier, das sind so die gelben Kreise, die dann so ein Pfad bilden, zu dem ich gleich noch was sage. Aber die überdecken die Dreiecke schon und markieren so ein bisschen einen Weg. Und diese runden Kreise, diese gelben Kreise, die sind positive Momente, die Hoffnung und Lebensmut ausstrahlen, darstellen und auch die Gegenwart Gottes abbilden. Wir merken, die Grenze ist noch vorhanden, auch hier, aber sie ist nicht mehr so abgekapselt, sie ist nicht mehr so bedrohlich. Sie ist noch einschränkend, aber nicht unüberwindlich. Also man kann hier gerade hinten, da sieht man, da geht dann der Weg raus, bis dann zum ganz Äußeren. Es ist ein Prozess, es dauert, und jetzt komme ich zum äußeren Teil, und das ist das Schöne, zum äußeren Teil des Bildes, da ist es hell, Licht dominiert. Es gibt noch einige Überbleibsel, die da rumschweben von diesem Leid, von dieser Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber sie können das Dunkel, sie können das Licht nicht mehr entscheidend trüben. Diese Überbleibsel, ich habe immer überlegt, die schmerzen immer noch. Bleiben die dann bis zum Lebensende oder so? Ich weiß es nicht. Ich denke ja. Und ich kenne die auch von mir. Ich kann euch ein Beispiel sagen vor 2 Tagen. Ich könnte euch ganz viele sagen. Vor 2 Tagen wache ich auf und ich merke, es dreht sich alles. Also ich habe nichts getrunken oder so, es war schon morgens um 5 oder so, es dreht sich. Schwindel. Steh auf, dreht sich immer noch ein bisschen, wird aber langsam besser. Was passiert? Könnt ihr euch jetzt ein bisschen denken. Du bist plötzlich zurückgebeamt, über 20 Jahre. Und es war schon viel diese Woche, vielerlei. Aber ich war jetzt nicht da innen drin, ne? Sondern da außen. Aber ich habe gemerkt, es wird sofort angestoßen, du wirst sofort erinnert. Und sagst, okay, was ist das jetzt? Geht es jetzt in diese Richtung? Pass auf, was du tust oder was du lässt. Also man hat diese Überbleibsel und ich sage, heute, das ist ein Geschenk Gottes, dass das bleibt, damit man nicht wieder in die gleiche Richtung geht. Vielleicht mit anderen Inhalten. Wir haben ja unsere Grundstruktur, wer leistungsorientiert erzogen und aufgewachsen ist, der wird nicht plötzlich so gechillt wie manche andere. Das kannst du einfach nicht ablegen. Ich kann mich noch erinnern, diese Burnout habe ich zu Gott gesagt, mal in einem hellen, lichten Moment. Also wenn ich schon dieses Elend durchmachen muss, dann muss auch was dabei rauskommen. Ja, also ja, das ist so, diese Leistungsorientierung, das bleibt. Und deshalb gibt Gott so jedem von uns so seine Ampeln, gelb, rot oder dann auch grün, wo er sagt, es muss ein bisschen langsam machen. Das können körperliche Symptome sein oder irgendwas. Aber wir sollten die Dinge ernst nehmen. Es ist schön, dass David dann sagen kann, ich habe auf deine Güte vertraut und mein Herz lacht vor Freude, weil du mir geholfen hast. Ich will ein Lied singen für den Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Wie hilft Gott? Wie tut er Gutes? Was gibt uns Hoffnung im Leid? Ich möchte so ein bisschen zusammenfassen. Es ist die Gegenwart Gottes. Auch die nicht gefühlte, die nicht erkannte, die nicht wahrgenommene Gegenwart Gottes ist hilfreich. Und da dürfen wir klagen und betteln und er wird hören. Wir dürfen seiner Güte vertrauen, wie David es hier auch schreibt. Wir sind von Gott niemals vergessen. Und das können wir auch hier sehen in diesem Bild. Auch da innen, im innersten Dreieck, sind schon gelbe Punkte. Das Schwarze dominiert absolut, aber es sind schon gelbe Punkte, die auch da schon die Gegenwart Gottes darstellen, kaum wahrgenommen, sehr klein, sehr verschwindend gering gegenüber dem anderen, aber die Gegenwart Gottes ist da und er bahnt schon den Weg raus aus diesem Leid. Das ist da mit angedeutet. Also Gott schreibt uns einfach nicht ab, sondern er ist da und egal, wie es uns geht, ob wir weggelaufen sind oder uns verrannt haben oder ein anderer Grund ist, warum es uns schlecht geht. Seine bedingungslose Liebe geht auch in diesen Bereich hinein. Wie hilft Gott, wie tut er Gutes? Also direkt der Vater im Himmel, Jesus, der Heilige Geist oder manchmal sind auch Engel unterwegs, ganz konkret. Engel, denke ich mal, Vira, komisch, wenn wir uns gerade so ein. Magst du immer noch Engel? Ja, gell? Das ist richtig gut. Also die sind unterwegs und helfen uns. Und dann sind es natürlich auch Menschen allgemein, die uns Hoffnung geben im Leid. Der richtige Mensch zum richtigen Sein am richtigen Ort, das kann so ein gelber Punkt sein. Es ist nicht nur direkt ein Engel, der da einfliegt, aber man kann auch ein Mensch engelhafte Dienste tun. Ein Mensch, es können Schwestern und Brüder in der Gemeinde sein, die sehr einfühlsam mit uns umgehen, kann mich noch erinnern. Ich habe die Ältesten gebeten, für mich zu beten in dieser Phase und hat einer der Ältesten einen ganzen Psalm gelesen. Der hat es gut gemeint, der Psalm war gut, es war für mich eine Folter. Ja, der Psalm war richtig und der Psalm ist wahr, aber der war viel zu lang für mich. Ich habe Schweißausbrüche gekriegt, ich konnte es nicht aufnehmen, denke, hoffentlich ist es bald vorbei. Also es kann gut gemeint sein, aber das Reinfühlen in so einen Menschen, der vielleicht nur ein kurzes Wort oder einen Satz braucht und vielleicht sonst nur offene Ohren, es ist manchmal faszinierend, du hörst einem Menschen nur zu und hast gedacht, jetzt möchte ich was sagen, dann sagt er, du vielen Dank, du hast mir sehr geholfen und geht. Und du hast noch gar nichts gesagt, nicht mal gebetet, gar nichts. Das ist vielleicht die Aufgabe, gerade in dieser inneren Phase und es ist gut. Was kann uns noch helfen? Natürlich Ärzte, Therapeuten, Medikamente und so weiter. Klagezeit ist so das Innere, dann die Bettelzeit, Jubelzeit. Es ist gut zu wissen, dass es diese Zeiten gibt für Leidtragende und auch für die Begleiter. Alles hat seine Zeit. Und es hilft so gar nicht, wenn einer da drin ist und der andere ist da draußen und sagt, du, das wird schon wieder. Und dann erzählt er seine Geschichte, wie bei ihm alles so toll lief und wie das alles war. Und das kann der in dem Moment gar nicht hören, gar nicht aufnehmen. Das weiß der, dass es wieder werden kann, aber der möchte einfach, dass man auf sein Niveau runterkommt und sich einfach an seine Seite setzt und nicht von oben runter sagt, du, das wird schon wieder. Haben wir alle schon durch? Nimm's leicht, ne? Bei jedem sind die Eltern schon irgendwann mal gestorben, das haben die alles auch überstanden und es geht wieder und so weiter und so fort. Wir Christen können auch voll unsensibel sein zum Teil, voller geistlichem Vertrauen, natürlich gut gemeint, ist meistens aber nicht so toll hilfreich. Also mir ist wichtig, dass wir als Begleiter oder auch wenn wir selber sind, dass wir sagen, gut, es ist diese Zeit und ich habe Geduld mit mir, ich habe Geduld mit dem, dem ich helfen will, es ist okay, ich lasse ihm Zeit, ich lasse mir Zeit, es ist schwer, man will raus, natürlich, wie lange noch, viermal gefragt, aber es ist gut, die Zeit des Bettelns, des Betens, des Bittens rauszukommen, zu haben und dann auch wieder ganz rauszukommen. Aber es ist mir wichtig, dass wir erkennen, es ist gut, die Dinge brauchen ihre Zeit. Und die seelische Heilung dauert meistens noch ein bisschen länger als die körperliche, je nachdem, um was es geht. Was gibt uns Hoffnung? Gott hat dich nicht vergessen, er hört dein Klagen und Betteln und freut sich auf deinen Jubel, aber alles in angemessener Zeit. Und er schickt dir Menschen, die dir Hoffnung bringen und lasst uns auch immer aufmerksam sein, wenn wir so unterwegs sind mit Menschen und hören, auch von Gott her hören, wer bräuchte jetzt vielleicht einfach meine Nähe, meine Präsenz. Einfach, dass ich einfach nur da bin oder vielleicht auch mal ein gutes Wort sage oder irgendwas tue, was dem anderen gut tut. Was gibt uns Hoffnung im Leid? Ich schaue euch mal an, ohne Maske. Und kann es nicht einschätzen, ob es euch jetzt noch schlechter geht, als da kam das Thema gehört habt. Aber es gibt Hoffnung und es gibt einen Weg raus, aber es dauert seine Zeit, aber Gott ist da und das ist das, was Hoffnung gibt. Und es ist einfach so gut, nicht allein unterwegs zu sein in so einer Phase. Also ich meine nicht nur in der Gegenwart Gottes, sondern auch Menschen zu haben, Freunde zu haben, denen man vertrauen kann, die mit auf dem Weg sind. Einzelkämpfer. Also ohne meine Familie in der Zeit, für mich einfach unvorstellbar. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Aber es ist gut, Menschen zu haben, Freunde zu haben, die mit einem gehen. Ich möchte mit uns beten und lade euch ein, mal aufzustehen dazu. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen Psalm von David, für die Hoffnung, die da auch drin ist, der übers Klagen und Betteln dann doch zum Jubel kam und du weißt, wie es uns jetzt geht im Moment, was wir so in unserem Herzen rumtragen. Vielleicht an Sorge auch für andere Menschen, an Leid, dass wir Leid mittragen oder dass wir selber Leid tragen. Und ich danke dir, dass du selber mit uns auf dem Weg bist und ich bete darum, dass du deine Engel schickst, dass du uns ermutigst durch deinen Heiligen Geist und dass du uns auch Menschen schenkst, die offene Augen haben und offenes Herz für uns und ganz viel Geduld und Einfühlsamkeit und Liebe uns begleiten auf diesem Weg. Dank dir, dass das geschieht tagtäglich überall und bitte das auch, dass es geschieht hier in der Gemeinde und auch darüber hinaus, dass wir auch Hoffnungsträger und Hoffnungsbringer sein können für Menschen, denen es im Moment gar nicht gut geht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, an dass du dazu stehst, wenn du sagst, dass du bei uns bist, alle Tage, bis an der Weltende und dass du uns nicht verlassen und nicht versäumen bist, dass du unser Licht und unser Heil bist. Ich bitte das in deinem Namen. Amen. Ja, ihr dürft gerne wieder Platz nehmen.